Deutschlandfunk Doku-Serien.
Hey Franzi, das war jetzt wieder Fehlanzeige. Der weiß auch nicht, wo Germania heute ist. Und ja, auf Facebook finde ich sie auch nicht. Also keine Ahnung, was wir da jetzt machen.
Im Laufe der Recherche für den Podcast haben Anja und Franziska immer wieder von Germania gehört. Dem kleinen Mädchen, das in der deutschen Botschaft geboren wurde. Sie wollten sie natürlich unbedingt finden. Aber niemand wusste, was aus ihr geworden war.
Hallo Lothar, du, eine kurze Frage. Weißt du eigentlich, was aus diesem Mädchen der Germania geworden ist?
Und William, sag mal, hast du eine Ahnung, wo Germania heute ist?
7. Juli 1990. Die völlig überfüllte Botschaft platzt aus allen Nähten. Die Versorgungslage ist dramatisch. Doch mitten im dunkelsten Moment ein Funken Hoffnung. Ein Baby wird geboren.
Hey Anja, gute Nachricht. Ich habe die Mutter von Germania gefunden. Sie heißt Valbona.
Alle haben sich gefreut und haben alles gesagt. Oh, ein kleiner Deutsche ist in deutsche Botschaft geboren, gibt Name Germania.
Das ist der Podcast Die Botschaft. Ich bin Felicitas Stilleke, eure Host. Und recherchiert haben die Geschichte für euch Franziska Tschinderle und Anja Tröhlenberg.
Hi von uns und danke, dass ihr bis hierhin gehört habt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt uns gerne weiter und lasst eine Bewertung für uns da.
Das ist Folge Nummer 4, Germania.
Wir konnten es ja gar nicht glauben, aber als gestern das Spiel um Platz 3 zwischen Italien und England...
Am 7. Juli 1990 fiebert Deutschland dem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft entgegen. Noch ein Tag bis zur Entscheidung. Zahlreiche Fußballfans reisen nach Rom, um das Endspiel gegen Argentinien live mitzuerleben. Es ist das erste Mal in der WM-Geschichte, dass sich zwei Mannschaften bei aufeinanderfolgenden Turnieren im Finale gegenüberstehen. 4 Jahre zuvor hatte Argentinien Deutschland mit einem 3:2 besiegt. In der deutschen Botschaft ist die Zahl der Geflüchteten auf 2.500 angestiegen. Das sind beinahe so viele Menschen, wie das Grundstück Quadratmeter hat. Und es fehlt an allem, was der Mensch zum Leben braucht.
Lothars Fotos dokumentieren in diesen Tagen, wie die Flüchtlinge versuchen, sich unter unmenschlichen Bedingungen ein Stück Menschlichkeit zu bewahren. Ein Foto zeigt einen blaugrauen Wasserwagen im Innenhof der Botschaft. Junge Männer befüllen Glasflaschen, um sie zu verteilen. Und eine Frau wäscht ihre Hände in einem Eimer. Der Boden ist braun und verschlammt.
Unter den Geflüchteten sind jetzt auch Valbona und ihr Mann. Ihre Mutter hat sich im letzten Moment gegen die Flucht entschieden. Die Nacht hat Valbona mit Wehen im Garten verbracht und das 4 Wochen vor dem eigentlichen Geburtstermin. Sie schämt sich, um Hilfe zu bitten. Aber jetzt kann sie nicht mehr warten. Die Fruchtblase ist geplatzt.
Vor der Geburt ist Wasser rausgekommen. Und da bin ich rein in deutsche Botschaft, weil Mutter hat uns gesagt, wenn du Schmerzen bekommst, du musst nichts sagen. Wenn Wasser rauskommt, du kannst was sagen.
Also klopft Valbonas Mann an die Tür des Hauptgebäudes. Ein Mitarbeiter der Botschaft führt Valbona ins Haus. Ihr Mann darf nicht mit.
Buri musste draußen bleiben, Mann musste draußen bleiben.
Weil normal
die Leute von draußen durften nicht reinbringen, weil die waren dreckig. Wegen Bakterien und so. Und die haben mir in ein Zimmer extra gelassen und haben nicht gelassen, dass mein Mann anfasst, weil die waren dreckig draußen, weil die haben keine Wasser gehabt und so.
Valbona wird in einen kleinen Raum gebracht, in dem es nichts gibt außer einer Couch und einem Tisch. Weil kein Arzt verfügbar ist, schickt man ihr einen Tierarzt und eine Übersetzerin. Zu diesem Zeitpunkt sind Lothar und die anderen Mitarbeiter der deutschen Botschaft bereits seit 5 Tagen ununterbrochen im Einsatz. Die Erschöpfung macht sich bei allen bemerkbar. Selbst die Fernschreiben von Werner Daum an das Auswärtige Amt werden immer kürzer. Doch ans Aufgeben denkt niemand.
Wir haben gut gesorgt, die Deutsche.
Wir haben alle nur geholfen und haben alle nur das gemacht, eigentlich, was jeder, glaube ich, getan hätte, nämlich den Menschen zu helfen und die Menschen zu versorgen, die da in der Botschaft waren. Ich kann jetzt nicht darüber reden, wie die Bereitschaft dann in Deutschland war. Aber in der Botschaft ging es rein darum, zu helfen, zu unterstützen, dass Leute reinkommen und zu versuchen, dass die Leute da in der Botschaft auch geschützt sind. Und ich glaube, es war natürlich damals auch eine andere Zeit und eine andere Bereitschaft. Ja.
Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich bin irgendwie total verblüfft darüber, wie hier Deutschland auf der außenpolitischen Bühne mit dieser Entschlossenheit und Offenherzigkeit auftritt. Ich meine, erinnert euch bitte an die desaströs gescheiterte Evakuierung der Ortskräfte aus Kabul im August 2021. Denen hatte man versprochen, dass man sie nicht im Stich lässt, als die Taliban die Macht in Afghanistan ergriffen haben. Und dann konnte man quasi live miterleben, wie schlechte Kommunikation zwischen den Staaten und bürokratische Hürden alles ins Chaos stürzten. Und die meisten Ortskräfte im Land bleiben mussten und damit der Taliban in die Hände fielen. Ich sehe noch die Bilder vor mir mit den rollenden Flugzeugen, an die sich die verzweifelten Menschen krallten. Und die, die es dann schafften, wurden in Deutschland alles andere als willkommen geheißen. Wenn ich mir die AfD mit der Remigrationsidee oder einfach die heutigen Asyldebatten anschaue, ja, die Zeiten waren andere. Aber damals im Sommer 1990 war alles möglich. Die Berliner Mauer war gerade erst gefallen. Deutschland steckte mitten in der Wiedervereinigung. Für viele Deutsche öffnete sich ein Fenster zur Welt. Und erst vor wenigen Monaten waren tausende Menschen aus der DDR über die westdeutschen Botschaften in Prag und Budapest in die BRD geflohen. Diese Erinnerungen waren noch sehr frisch. Viele verfolgten die Fernsehbilder über die albanischen Botschaftsflüchtlinge daher mit viel Empathie.
Sonst irgendwie so eine Fünkchen Hoffnung in tieferen Inneren war da. Es war so ein Fünkchen Hoffnung, das kann man nicht mit Worten erklären. Ich traue diese Menschen, die um uns so rührend kümmern, die sich so opfern um uns. Die haben einen Plan, die haben ein Ziel.
Auch auf diplomatischer Ebene gibt es neue Hoffnung. Die UN schickt einen Sonderbeauftragten nach Albanien, Staffan de Mistura. Der italienisch-schwedische Diplomat ist so etwas wie eine diplomatische Wunderwaffe. Er spricht 5 Sprachen und gilt als besonders kreativ in seinen Verhandlungen. Für den sicheren Transport von Impfstoffen habe er im Sudan einmal Kamele blau anmalen lassen, damit sie von Hubschraubern entdeckt und vor Diebstahl geschützt werden konnten. Jahre später wird er erst nach Afghanistan und dann in den Irak und nach Syrien entsandt. Heute ist er persönlicher Gesandter des UN-Generalsekretärs für die Westsahara. Als er nach Albanien einreist, hat er 6 UN-Flaggen, ein Megafon und 3 Funksprechgeräte im Gepäck. Bei seiner Ankunft hat niemand einen Lösungs- oder Evakuierungsplan. Doch dann...
8. Juli 1990, 12.35 Uhr, Deutsche Botschaft in Genf, Anbon und Tirana. Am 8. Juli um 9 Uhr fand in Genf ein letztes Gespräch mit dem Beauftragten des VN-Generalsekretärs de Mistura statt. Aus einem Gespräch mit dem hiesigen albanischen Geschäftsträger hat Mistura den Eindruck gewonnen, dass die albanische Führung über die Lage in höchstem Maße beunruhigt ist und jetzt das Flüchtlingsproblem so schnell wie möglich lösen will. Das könnte bedeuten, dass im Augenblick sehr gute Verhandlungsmöglichkeiten gegeben sind. Mistura bat nochmals um strikte Vertraulichkeit seiner Mission, die sonst gefährdet wäre. In Paris habe es bedauerlicherweise ein erstes Leak gegeben, auf das die Albaner sehr empfindlich reagiert hätten. Ich empfehle, dass wir gegenüber den Medien zu den Bemühungen um eine Lösung in Tirana keine Angaben machen.
Die albanische Regierung steckt in einem Dilemma. Sie muss das Problem so schnell wie möglich lösen, aber auch so unauffällig wie möglich. Man will jetzt nichts tun, was die Stabilität des Regimes gefährden könnte. Überall im Land gibt es Proteste. Der Mut der Menschen in der Botschaft inspiriert andere, ihren lange unterdrückten Unmut öffentlich zu äußern. Doch noch immer haben die Hardliner in der Regierung die Oberhand. Und die fürchten die jüngsten Entwicklungen in Osteuropa. Eine Reihe von Revolutionen hat die kommunistischen Regime gestürzt. Erst vor wenigen Monaten wurde der rumänische Diktator Ceausescu und seine Frau von einem Erschießungskommando hingerichtet.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Konflikt um die Botschaftsflüchtlinge in Tirana kündigt sich eine Wende an. Nach Angaben aus ungarischen Diplomatenkreisen hat die albanische Regierung allen rund 5000 Zufluchtsuchenden in den ausländischen Vertretungen die freie Ausreise zugesichert. Die Situation hat sich weiter verschärft. In der bundesdeutschen Mission hat sich die Zahl der Ausreisewilligen von gestern auf heute mehr als verdoppelt. Diplomaten sprechen von katastrophalen Zuständen. Die Nahrungsmittelversorgung und die hygienischen Verhältnisse würden immer prekärer.
Die Mistura ist es gelungen, eine Ausreisezusage für fast alle der jetzt rund 5000 Zufluchtsuchenden in 11 Botschaften zu verhandeln. Nur unbegleitete Kinder unter 16 Jahren müssen zu ihren Eltern zurückkehren. Die Einfuhr von Hilfsgütern verbietet das Regime aber erneut. Es geht um Gesichtswahrung. Man will demonstrieren, dass in Albanien kein Nahrungsmittelmangel herrscht. Stattdessen kündigt die Regierung an, die ausländischen Botschaften selbst mit Wasser, Milch und Kalk für die sanitären Einrichtungen zu versorgen. Und die Mistura entwickelt einen Evakuierungsplan. Die Zufluchtsuchenden sollen mit zivilen Schiffen nach Italien übersetzen und von dort in die verschiedenen Aufnahmeländer weiterreisen. Um öffentliches Aufsehen zu vermeiden, soll die Ausreise nachts stattfinden. Und damit nicht genug. Präsident Ramis Alia tauscht mehrere Minister aus und verspricht Reformen. Aber kann man den Zusagen des Regimes trauen? Das Auswärtige Amt bittet einen Kenner der Region um eine Einschätzung der Lage.
Deutsche Vertretung Athen an das Auswärtige Amt in Bonn. Der Leiter der Osteuropa-Abteilung des griechischen Außenministeriums beurteilt die Entwicklung wie folgt. Die jüngsten Personalumsetzungen, insbesondere der Wechsel in der Person des Innenministers, deutet darauf hin, dass in Albanien sich die harte, kompromisslose Linie durchgesetzt habe. Vor allem der Innenminister sei als Vertreter des alten Hoxha-Kurses angesehen. Er halte es praktisch für ausgeschlossen, dass nach einer 40-jährigen Diktatur wie der des jetzigen Regimes ein unblutiger Wechsel möglich sei.
Im fernen München befürchtet eine besorgte Bürgerin ebenfalls einen blutigen Ausgang. Die 40-jährige Architekturstudentin und Mutter von drei Kindern tritt in den Hungerstreik und will diesen erst beenden, wenn die albanische Regierung den Flugzeugen mit Hilfsgütern Landeerlaubnis erteilt. Sie ist Mitglied der Deutsch-Albanischen Freundschaftsgesellschaft und zählt einige albanische Menschen zu ihrem engen Freundeskreis, schreibt sie in einem Brief an den albanischen Staatspräsidenten Ramis Alia.
Ich verbinde meinen Hungerstreik mit dem Aufruf an alle Münchner, einen Brief an den albanischen Staatspräsidenten zu schreiben, in dem die albanische Regierung aufgefordert wird, auf Einsatz von Mitteln der Gewalt zu verzichten und ihr Versprechen einzuhalten, jedem Albaner einen Reisepass auszuhändigen. Große Hoffnungen setze ich auf den Einsatz von Außenminister Genscher. Dennoch ist es nicht ausgeschlossen, dass es zu einem Massengemetzel ähnlich dem wie vor einem Jahr in Peking kommen kann, insbesondere durch die Belagerung der Botschaften durch albanische Polizeikräfte. Liselotte G.
Das Schreckgespenst des Massakers vom Platz des himmlischen Friedens ist vielen noch frisch in Erinnerung. Im Juni 1989 wurden friedliche Demonstrationen auf dem Tiananmen-Platz in der chinesischen Hauptstadt vom Militär brutal niedergeschlagen. Tausende Menschen kamen ums Leben. Auch in Tirana kann militärische Gewalt nicht ausgeschlossen werden. Mit gemischten Gefühlen informieren die Diplomaten die Zufluchtsuchenden über die angekündigte Ausreisegenehmigung. Es ist mucksmäuschenstill, als sich die Mitarbeiter der deutschen Botschaft und ein Vertreter der UN auf der erhöhten Veranda im Garten der Botschaft aufreihen. Jeder der jetzt 3.199 Zufluchtsuchenden möchte verstehen, was die Diplomaten zu sagen haben. Ein Übersetzer spricht ins Megafon. Satz für Satz übersetzt er ins Albanische. Dann bricht die Masse in Jubel aus.
Juli 1990, 19.40 Uhr. Botschaft hat soeben in einer Versammlung der Zufluchtsuchenden den Inhalt und Ablauf des Verfahrens bekannt gegeben. Wir baten darum, jeder Einzelne möge diese sein Leben auf eine neue Bahn lenkende Entscheidung sehr sorgfältig abwägen. Mit der Prozedur wird morgen um 8 Uhr begonnen, da albanische Seite dann die Fotografen zur Verfügung stellen wird. Zufluchtsuchende wurden darauf vorbereitet, dass Essensbeschaffung und Ausgabe daher morgen nur in sehr eingeschränktem Umfang möglich sind. Trotz dramatischer Verschlechterung hygienischer Verhältnisse, Wasserknappheit, Seuchengefahr, hoher Anzahl medizinischer Notfälle und äußerst angespannter Personallage wird Vertretung versuchen, ein halbwegs geregeltes Ausreiseverfahren durchzuführen. Daumen.
Die Ausreise nach Deutschland soll per Schiff über Italien erfolgen. Doch wie sollen die Menschen in den 60 Kilometer entfernten albanischen Hafen von Durres kommen? Die albanische Regierung kündigt an, dafür Busse bereitstellen zu wollen. Mit der zugesagten Ausreiseerlaubnis geht die Arbeit für die Diplomaten erst richtig los. Das Auswärtige Amt muss die Weiterreise der Zufluchtsuchenden ermöglichen. Aber wie? Für die Überfahrt nach Italien müssen Schiffe organisiert werden. Ab Brindisi werden Züge gebraucht. Aber ohne Durchreisegenehmigung dürfen die Geflüchteten nicht über die Grenzen von Italien, Schweiz und Österreich. Und die Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Tirana müssen, ohnehin völlig erschöpft, neben der Versorgung der Menschen jetzt auch noch 3.199 Passanträge bewältigen.
So, ein Blick auf die Uhr. Es sind noch 12,5 Minuten, bis das Spiel beginnt. Unser Bundespräsident, Herr von Weizsäcker, ist eben auch hier eingetroffen.
In Rom laufen sich die Mannschaften warm. Die Chancen für die deutsche Mannschaft stehen gut. Argentinien hat im Turnierverlauf nicht so erfolgreich gespielt wie erwartet. Auch in der deutschen Botschaft in Tirana laufen die Vorbereitungen für das Spiel. Werner Daum platziert einen kleinen Fernseher auf der Brüstung des Balkons, sodass alle die Live-Übertragung sehen können.
Konnte natürlich kein einziger der 3000 Leute, die unten auf dem Fußboden saßen, sehen. Das war zu weit weg. Aber irgendwie haben sie es mitgekriegt.
Und in dem kleinen Zimmer mit Couch und Tisch bringt Valbona ein kleines Mädchen zur Welt. Einen Monat vor dem errechneten Geburtstermin, aber gesund. Und kein Wunder, dass Anja und ich so lange nach ihr gesucht haben. Entgegen all der Geschichten, die erzählt wurden, heißt das Baby nämlich nicht Germania.
Alle haben sich gefreut und haben alles gesagt, oh, ein kleiner Deutscher ist in die deutsche Botschaft gekommen, gibt Name Germania. Ich habe gesagt, nein, Arzt hat mir ein Leben gerettet. Ich sag's Arzt muss Name Kind geben und hat seinen Namen hat meine Tochter gegeben. Arzt hat geheißt Patrick Barriot und hat Name meine Tochter gegeben, Patricia.
Das Baby heißt Patricia, benannt nach dem Tierarzt, der die Geburt begleitet hat. Aber wie bei allen schönen Geschichten, die am Ende nicht stimmen, spielt das gar keine Rolle, denn es bleibt einfach eine gute Story. Die kleine Germania als Hoffnungsträgerin in der Botschaft. Und in der Mythologie ist die Figur der Germania die Verteidigerin von Freiheit und Gerechtigkeit. Das ist in der deutschen Geschichte oft genug vergessen worden. Aber in diesen Tagen in der deutschen Botschaft hat Deutschland der Germania einmal alle Ehre gemacht. Valbona und die kleine Patricia jedenfalls dürfen das Zimmer vorerst nicht verlassen. Das Neugeborene muss vor den schlimmen hygienischen Zuständen im Botschaftsgarten geschützt werden. Durch das geöffnete Fenster können sie hören, was im Garten passiert.
Und plötzlich, wie gesagt, kam erstmal Fußball-Weltmeisterschaft.
Auf geht's, Beginn des WM-Finales. Argentinien gegen die Bundesrepublik Deutschland.
Am Abend des 8. Juli sehen 73.603 Zuschauerinnen und Zuschauer das Spiel im Olympiastadion in Rom. 1 Milliarde Menschen weltweit vor den Fernsehgeräten und 3.199 Fußballfans im Hof der deutschen Botschaft. Und irgendwie verhält es sich im Finale wie in den Verhandlungen mit dem albanischen Regime. Das Spiel ist hart umkämpft und von taktischer Disziplin geprägt. Es gibt nur wenige Torchancen. Die entscheidende Szene ereignet sich in der 85. Minute, als der argentinische Verteidiger Roberto Cencini den deutschen Spieler Rudi Völler im Strafraum foult. Der Schiedsrichter entscheidet auf 11 Meter. Andreas Brehme stellt sich auf.
Tja, an diesem einen Schuss, meine Damen und Herren, kann der Weltmeistertitel für die deutsche Mannschaft hängen. Hoffentlich trifft er, das ist das einzig Wichtige. Brehme gegen den Elfmetertöter Goikoetxea. Ja!
Habe ich gehört, ja, Leute, wo die und geschrien, Deutschland, Deutschland, ja.
Die deutschen Spieler feiern den Treffer. Argentinien protestiert gegen den Elfmeter. Aber der Schiedsrichter lässt sich nicht umstimmen. Also versuchen die Argentinier in den letzten Minuten noch einen Ausgleich zu erzielen. Doch.
Jawohl! Aus! Das Spiel ist aus! Deutschland ist vollkommen zurecht nach einer erstklassigen Vorstellung. Fußballweltmeister 1990.
Und wie wir gewonnen haben, da fing in Tirana der größte Lärm an, ganz Tirana hat Krach gemacht, und zwar primär mit Kochdeckeln. Die ganze Stadt hat einen irrsinnigen Zirkus mit Kochtöpfen und Kochdeckeln gemacht. Anderes konnten sie nicht. Und bei uns in der Botschaft, die haben 10 Minuten lang nur geschrien.
Die Freude in der deutschen Botschaft über den deutschen WM-Sieg ist riesig. Ein paar kräftige Männer greifen sich die Sicherheitsbeamten und tragen sie durch den Garten. Auch Lothar muss dran glauben.
Das war natürlich ein Erlebnis. Einmal um die Botschaft rumgetragen zu werden, weil wir waren draußen zwischen den Flüchtlingen und haben uns dann geschnappt und haben uns hochgeworfen und haben uns, also da konnte man auch sich gar nicht wehren dagegen. Ja.
Auch der Lkw-Fahrer Uli, der sich von allen Zufluchtsuchenden mit am längsten in der Botschaft aufhält, feiert den Sieg.
Es war wunderschön. Deutschland hat gewonnen. Und wir haben auch gewonnen.
Den Moment der Euphorie hat Lothar festgehalten. Ein Foto zeigt eine dicht gedrängte Menschenmenge. 3000 Menschen auf engstem Raum. Alle schauen in eine Richtung. Viele heben die Arme hoch, schreien, jubeln. Auch auf der Balkonbrüstung der Residenz stehen Menschen. Manche strecken die Arme hoch und spreizen 2 Finger in die Luft zum Victory-Zeichen. Die Freude im deutschen Botschaftsgarten ist mindestens so groß wie bei den deutschen Fans in Rom.
Also das war das größte Siegespublikum einer deutschen Fußballweltmeisterschaft, das es hier gegeben hat. Und wie gesagt, die ganze Stadt hat den Triumph Deutschlands gefeiert, aber im Prinzip haben sie den Triumph des albanischen Volkes gegen ihr Regime gefeiert.
Am nächsten Tag kommt die Katerstimmung. Damit von nun an niemand mehr dazukommt, riegelt das Regime die Botschaftsstraße vollständig ab. Soldaten umzingeln das Gelände. Ein bedrohlicher Anblick für die Menschen in der Botschaft. Angst und Misstrauen verbreiten sich.
Ehrlich gesagt kann man auch Verzweiflungen hören. Die Vorstellung, wie werden wir es schaffen, hier rauszukommen? Wer holt uns raus? Da draußen warten doch Polizisten. Die sind doch schwer bewaffnet. Und wir wissen ganz genau, was die mit uns machen würden. Die würden uns zerstückeln.
Dazu kommt die Nachricht, dass der Transport zum 60 Kilometer entfernten Hafen über Busse erfolgen soll, die das Regime bereitstellt. Neue Angst kommt auf. Sollen sie in die Busse des Regimes steigen, aus dem sie fliehen wollen? Wer garantiert ihnen, dass die Busse wirklich zum Hafen fahren?
Deutsche Botschaft. Mehr als 3000 Menschen müssen hier weiter auf engstem Raum ohne ausreichende sanitäre Einrichtungen bei über 30 Grad Hitze aushalten. Gestern wurde ein Baby geboren, ein gesundes Mädchen. Mit der Ausgabe der Passformulare wurde begonnen. Es werden Fotos gemacht. Schon morgen will man alle Anträge ausgefüllt haben.
Um das zu bewältigen, hatte Daum das Auswärtige Amt um Personalverstärkung gebeten. Doch das Regime erlaubt ihnen die Einreise nicht. Stattdessen sollen albanische Regierungsmitarbeiter den Prozess unterstützen. Doch die Passformalitäten verzögern sich. Viele weigern sich, sich vom Fotografen des Regimes fotografieren zu lassen. Es handele sich um einen Trick der Geheimpolizei, um an die Daten der Geflüchteten heranzukommen, heißt es. Das Regime wolle in den Besitz von Fotos kommen, um mit den Familienangehörigen der Geflüchteten abzurechnen. Und Misstrauen ist durchaus angebracht. Bei Demonstrationen in der Kleinstadt Cavaia nahe Tirana werden in den folgenden Tagen 7 Menschen erschossen. Kassem vertraut den Mitarbeitern der deutschen Botschaft. Also folgt er ihren Anweisungen und lässt sich fotografieren. Das Bild hat er heute auf seinem Smartphone.
Man sieht ihm die schlaflosen Nächte an. Die Stirn gerunzelt, ein starrer Blick. In den Händen hält er ein weißes Blatt Papier. Darauf steht in Großbuchstaben Kassem Hodja. Mehr ein Foto für die Sträflingskartei als für den ersehnten Weg in die Freiheit.
Die Namenslisten liegen heute im Diplomatischen Archiv in Berlin. In blauen Papiermappen sind große vergilbte A3-Blätter gefaltet. Darauf stehen in unterschiedlichen Handschriften 3199 Vornamen, Nachnamen und Geburtsdaten.
Einer steht nicht auf der Liste. Der 17-jährige Junge, der von einer Kugel getroffen in Lothars Armen lag und später im Krankenhaus starb. Inzwischen wissen wir, er hieß nicht Altin, sondern Artin Bascha. Die Deutschen haben sich im Chaos wahrscheinlich verschrieben. Wie auch immer, Anja und ich sind mitten in der Recherche zu diesem Podcast, als der Journalist Elian Tanini im albanischen Fernsehsender Report TV eine ganze Sendung über Artin Bascha rausbringt.
Mirëmbrëma. Do të flasim sot për një vrasje.
Heute sprechen wir über einen Mord, der Anfang der 90er Jahre großes Aufsehen erregte. So beginnt Elian Tanini seine Show. Zu Gast ist ein ehemaliger Klassenkamerad von Artin Bascha. Er berichtet von einem klugen und freundlichen Jungen. Und am Ende der Sendung spricht die Person, die den Sterbenden zuletzt gesehen hat, seine Mutter. Wir kontaktieren den Journalisten und er gibt uns ihre Nummer.
Und die Liste, und das war eine irrsinnige Arbeit, da haben meine HODs mehr oder weniger versagt. Also dann zu fragen, wie heißt du genau? Dann spricht er das auf Albanisch aus, schreibt es mal auf einen Zettel. Sie können sich nicht vorstellen, wir hatten tagelang nicht geschlafen. Wir waren komplett physisch am Boden. Und jetzt mussten wir diese Listen machen und die Namen in die Pässe eintragen. Und die Sekretärin, die ist natürlich schreiben gewohnt gewesen. Und auch die anderen und ich. Also wir haben alle, aber wir konnten ein, zwei Stunden. Und dann mussten wir einfach eine Pause machen. Ja, wir waren mehr tot als lebendig, kann man gar nicht anders sagen.
Die Evakuierung der Botschaften in Tirana beginnt voraussichtlich morgen Abend. Nach Mitteilung des Außenministeriums in Rom holen italienische und französische Fährschiffe die etwa 5000 Flüchtlinge im albanischen Hafen Durazzo ab. Die rund 3000 Zufluchtsuchenden aus der bundesdeutschen Botschaft sollen anschließend von Süditalien aus mit einem Sonderzug in die Bundesrepublik gebracht werden.
Es ist 4 Uhr in der Nacht, als die Listen erstellt und alle Fotos gemacht sind. Und vermutlich verbringen auch die Beamten in Bonn eine weitere schlaflose Nacht. Denn in wenigen Stunden sollen die Züge Richtung Brindisi starten und noch immer ist vieles offen. Zwar haben die letzten Bundesländer endlich die Aufnahme der Menschen bestätigt, aber die Erlaubnis zum Transit durch Österreich ist noch nicht eingegangen. Die kommt erst am nächsten Nachmittag, kurz vor der geplanten Evakuierung.
12.07.1990, 15.50 Uhr, Fernschreiben Nummer 917 aus der Deutschen Botschaft Wien an Sonderverteiler Albanien. Zur Unterrichtung. Österreichischer Außenminister hat sein Einverständnis mit dem Transit der Sonderzüge unter bereits vorab telefonisch genannten Voraussetzungen schriftlich mitgeteilt. Verbalnote wird per Fernkopie übermittelt.
Wir haben die Stunden, wir haben die Minuten gezählt. Wir dachten, wenn die sowas sagen, da wird was geschehen. Aber es wurde natürlich nicht erklärt, wie wir rauskommen, sondern es wurde erklärt, bleibt ruhig. Trotzdem ist nicht alles unter trockenen Tüchern.
Dann ist es soweit. Am 12. Juli um 21 Uhr, 9 Tage nachdem Ödi seinen LKW in die Mauer gelenkt hat, fahren 51 Busse in der Botschaftsstraße vor.
Ah, Moment, Lothar, ich verschiebe das Mikrofon mal ein bisschen.
Ja, also so wäre das für mich okay.
Okay, das klingt jetzt erstmal gut. Und bitte im Präsenz wieder, wenn das okay ist.
Heute Abend kommen ganz viele Busse vorgefahren vor die Botschaft rein, um die Flüchtlinge zum Hafen zu bringen. Wir stehen am Tor. Meine Aufgabe ist es, mit einem anderen Kollegen das Tor immer zu öffnen. Und zwei andere Kollegen zählen die Anzahl der Personen ab, die in so einen Bus reinpassen. Wir wollen dafür sorgen, dass dieser Übergang von der Botschaft auf die Straße in den Bus herein geschützt ist. Von daher machen wir über das Tor auf, lassen einen Pulk von Menschen in den Bus reinsteigen, schließen dann das Tor und der Bus fährt ab und dann geht die nächste Gruppe los. Der nächste Bus fährt vor.
Gruppe für Gruppe steigen sie in den Bus. Es ist still in dieser Nacht. Der Garten, in dem Tausende von Menschen Tage und Nächte gebangt, gehofft und gelitten haben, leert sich. Lothar hat die leere Einfahrt fotografiert.
Ein weißes Metalltor führt in eine verlassene Gasse zu einem Hof. Das Grundstück ist von hohen Mauern gesäumt, der Boden ist zertrampelt und schlammig, überall liegen Abfälle und Trümmer.
William ist einer der Letzten, der das Grundstück verlässt. Er steigt in den Bus und schaut ein letztes Mal zurück auf eine völlig zerstörte Botschaft.
Jetzt den letzten Bus, ne? Und ich habe nach hinten gesehen, Botschaft war in einem Zustand. Ganz kaum vorstellen. Da habe ich mir gedacht, bestimmt war eine, weiß nicht, Gefängnis nicht, aber ein Arbeitslager in so einem Zustand wie. Und habe ich die letzte Mitarbeiter von Botschaft um Entschuldigung gebeten, dass wir haben das gemacht.
Und auch Kassem wird aufgerufen und steigt in den Bus.
Laufen wir rein im Bus. Die Türen gehen zu. Plötzlich ist die deutsche Botschaft hinter dir. Plötzlich ist das Tor wieder zu.
Die Mitarbeiter der Botschaft müssen zurückbleiben. Die Busse des Regimes nehmen die Menschen mit. Damit sind sie nicht mehr in der sicheren Schutzzone und nicht mehr in der Obhut der deutschen Diplomaten.
Du fühlst dich ein bisschen wie verraten. Nur haben sie es verraten? Haben sie es eingelöst? Weil wir wussten nicht, was mit dem anderen Bussen passiert ist. Ist das ein Spiel? Ist das ein Schachzug?
Ihr hört Die Botschaft, eine Podcast-Serie in 5 Teilen von Anja Tröhlenberg und Franziska Tschinderle. Das war Folge 4, Germania. Ich bin Felicita Stilleke und wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt uns gerne weiter und hinterlasst einen Kommentar. Ton Hermann Leppich, Regie Roman Ruthardt, Redaktion Christiane Habermals, Produktion Deutschlandfunk mit dem ORF 2024. Alle Folgen findet ihr in der Deutschlandfunk-App, bei sound.orf.at und überall, wo es Podcasts gibt. Und das kommt in der nächsten Folge.
100% Franziska.
100%ig Franziska. Man kann das Auge einer Mutter nicht belügen. Sie haben ihn vergiftet.
Dann macht eine beunruhigende Geschichte die Runde. Amali Megropa, dem Berg mit Löchern, sollen die Landesverräter hingerichtet werden.
Wie mit Knopfdruck, bam, alle standen da. Und dann, manche Menschen bekamen Paranoia, fingen an zu schreien, fingen an zu weinen. Und dann wurde, aha, hier haben sie entschieden, uns zu erschießen.